Ja, herzlich willkommen zur Episode 22 des Management 2.0 Podcasts. Die letzte Ausgabe mit dem Adidas Learning Campus ist ja jetzt schon eine Weile her. Das liegt daran, dass zum einen mal bei uns projektmäßig sehr viel los war. Ich war den ganzen Februar im Urlaub gewesen und außerdem hat mittlerweile auch die Bitkom angekündigt, dass sie ab diesem Jahr die NoTech, eigentlich das Klassentreffen der Wissensmanagement-Gemeinde, nicht mehr stattfinden lassen wird. Der Arbeitskreis Knowledge Management der Bitkom hat sich jetzt in Arbeitskreis Cognitive Computing umbenannt und da haben wir kurz entschlossen in der Community drüber gesprochen und haben festgelegt, dass wir als Ersatz quasi eine Veranstaltung mit dem Namen No Touch im Oktober machen wollen, 26. 27. Oktober, angelehnt an den Megatrend von John Nesbitt, High Tech und High Touch. Und da wollen wir versuchen, mal die Menschseite neben der Technik, die im Wissensmanagement oft beleuchtet wird, also eher die anderen Dimensionen des Wissensmanagements und damit eine ganzheitliche Perspektive zu beleuchten. Und das hat natürlich auch einen ganzen Haufen Aufwand bedeutet, jetzt die Eckpunkte zu planen, eine Location zu suchen, ein Programmraster zu machen. Deswegen war da für Podcast ein bisschen weniger Zeit, aber das ist jetzt soweit durch und dementsprechend starten wir ins Podcasting-Jahr. Thema heute ist eines, was uns im Wissensmanagement auch schon sehr lang umtreibt, nämlich das Thema Community Management. Das gibt's ja da als Ansatz schon recht lange, eigentlich seit den 90er Jahren. Wir erinnern uns, es gibt so den Etienne Wenger, das ist eine Schlüsselfigur, der das Konzept der Communities of Practice mal definiert hat. Da gibt es das Buch Communities of Practice mit dem Untertitel Learning, Meaning and Identity. Das ist 2000 erschienen, beschreibt sozusagen, was Communities eigentlich sind, wie man welche entwickeln kann. Beschreibt er dann in seinem Buch Cultivating Communities of Practice. Das ist 2002 erschienen. Da werde ich auch in den Shownotes einen sehr schönen Theorieartikel, der mal auf einer Seite einfach darlegt, was aus Sicht von Wenger COPs, Communities of Practice, sind, verlinken. Und entsprechend auch ein Video auf YouTube, wo er mal im Rahmen von der Veranstaltung befragt worden ist, wie er Communities eigentlich definiert. Des Weiteren gibt es auch von dem Kai Romhardt, einer der Autoren des Buchs Wissen managen, ein Buch mit dem Titel Wissensgemeinschaften, was ich sehr gut finde. Und die Carla O'Dell vom American Productivity and Quality Center, APQC, ja, so müsste stimmen. Die hat in dem Buch New Edge in Knowledge, was 2011 erschienen ist, mal so die Kern- oder die bewährten Methoden des Wissensmanagements rausgearbeitet und da gehört eben Communities of Practice neben Lessons Learned und Best Practice Transfer zu den drei aus ihrer Sicht bewährten Methoden. Ja, heute für den Podcast habe ich die Gelegenheit genutzt. Ich war auf der CeBIT und habe mich dort mit der Katharina Perschke von Bosch getroffen, die ja dort eine ganz zentrale Figur für die Definition des Community Managements ist und gleichzeitig auch mit dem Ben Ellermann, Vorstand im Bundesverband Community Management, um mit denen dort mal über ihre Geschichte und Perspektive auf Community Management zu sprechen. Dann zurück in Nürnberg habe ich mir noch meinen Kollegen, den Benedikt, geschnappt. Der war letztes Jahr in unserem Benchlearning-Projekt internes Community Management der Projektleiter. Den habe ich mal befragt, wie das Projekt so gelaufen ist und was rausgekommen ist. Und zum Abschluss habe ich noch ein paar Teilnehmerstimmen aus dem Benchlearning-Projekt eingefangen, wo die Leute einfach mal drüber sprechen, wie sie das Benchlearning-Projekt Community Management empfunden haben, was sie mitnehmen. Und das hört man dann entsprechend am Ende des Podcasts. So genug der Vorworte. Jetzt wünsche ich viel Spaß erstmal mit dem Gespräch mit Kata und Ben. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Gespräch erstmal auf der CeBIT. Ja, mir ist es gelungen, hier auf der CeBIT zwei Koryphäen zum Thema Community Management abzugreifen, den Ben und die Kata. Doch bevor ich euch ganz herzlich willkommen heiße, erstmal ein großes Dankeschön noch an den Ragnar von Microsoft. Der hat es uns nämlich ermöglicht, hier in einem nicht ganz ruhigen Raum, aber doch zumindest ein bisschen abgeschlossen von der großen CeBIT-Crowd zu sein. Also man wird ein bisschen Hintergrundgeräusch im Podcast hören, aber ich denke, es ist besser, als wenn man draußen in der Halle gesessen wäre. Ja, ihr zwei seid ja im Bereich Community Management schon sehr lange aktiv. Wie es im Podcast üblich ist, frage ich immer erstmal danach, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also was ist so eure Historie? Man wird ja nicht als Community-Spezialist oder Community-Manager geboren. Wie kam es dazu, dass ihr zum Thema Community-Management gekommen seid?
Eigentlich aus der Not heraus geboren. Ich bin 2005 von Braunschweig nach Stuttgart gezogen, ohne Leute zu kennen. Der Liebe wegen tatsächlich und für den Job. Und hab da angefangen über nextintown.com, das gibt's gar nicht mehr.
Stimmt, kann ich
aktiv.
Ja.
im Internet unterwegs zu sein und dort in Communities auch aktiv zu sein. Erstmal nur als normales Mitglied, aber dann irgendwann wurde das immer mehr und ich hatte ja jede Menge Zeit, jede Menge Freizeit und bin quasi über die private Schiene einfach dazu gekommen. Danach kam für mich dann OpenBC, das heutige Xing, und irgendwann kam dann auch Facebook. Das heißt, ich habe privat, bin einfach viel im Internet unterwegs gewesen, habe dann auch so ein bisschen Community-Moderation mal übernommen. Und als das Thema 2011 zum Bosch kam, das heißt die Frage, wie können wir diese Social-Media-Prinzipien und Funktionen intern nutzen, um die Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen zu verbessern, war ich eine der ganz wenigen, die überhaupt wusste, worüber die Leute da reden und mit was genau da für Prinzipien und Mechanismen am Werk waren und welche Fragestellungen wir uns da einfach, was wir uns da widmen müssen.
Was der Natural Born Community Manager sozusagen bei Bosch?
Ja, das glaube ich jetzt weniger. Ich glaube, das war einfach nur, weil ich schnell verstanden habe, über was dort geredet wird. Und dadurch, dass ich noch relativ jung bin, aber damals dann schon länger im Unternehmen war, einfach 6, 7, 8 Jahre dabei war, gut verstanden habe, was die Leute bewegt, was die umtreibt, wofür sie Angst haben, was wir beachten müssen und wie wir auch Leute dazu bringen können, sich diesen Themen einfach anzunähern.
Und 2011 sagst du, du warst 8 Jahre schon dabei, was hast du vorher gemacht?
Ich komme eigentlich aus dem Mittelstand, aus dem Assistenzbereich als kaufmännische Assistentin, habe 4 Jahre im Mittelstand gearbeitet und bin seit 2005 bei Bosch und habe jetzt 11-jähriges. Gott.
Wow, Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Gut, dann schaue ich zum Ben. Du hast auf deinem Badge Bundesverband Community Management stehen, aber auch da, schätze ich, bist du nicht seit Eintritt in dein Berufsleben. Wie sieht so deine Biografie zu dem Thema aus?
Ja, ich habe schon relativ früh Bezug zu einer der ersten großen deutschen Communities so im ganz normalen Consumer-Business gehabt, weil einer meiner besten Freunde diese Plattform gegründet hat. Das war Stay Blue hieß das Netzwerk, das war bei uns regional in Niedersachsen sehr stark, war mal eine der Top 20 Internetseiten in Deutschland, so 600.000 Nutzer, ist vor Facebook an den Start gegangen und hatte wirklich eine unglaubliche regionale Durchdringung. Also wir hatten so gebrandete Autos und haben natürlich vor Ort immer sehr viel mit den Schulen beispielsweise zusammengearbeitet. Wenn man dann da vorgefahren ist, man ist behandelt worden wie ein Prominenter. Naja, jedenfalls habe ich schon während meines Studiums, bin Geisteswissenschaftler, habe Politologie, Philosophie und Medien studiert, habe ich mich damit eingebracht, so ein bisschen in der Administration, in der Moderation und bin dann durch so einen blöden Zufall, wie das immer so geht, als ich mein Studium gerade fast abgeschlossen hatte, ich schrieb gerade meine Magisterarbeit, haben die mich im Prinzip angefragt für ein größeres Projekt, so ein Joint Venture mit einem lokalen Medienhaus, was die eingekauft hatte. Und so bin ich dann da gelandet, habe die Redaktion aufgebaut und geleitet und aus dem kleinen Projekt wurde dann eine fast 4-jährige Anstellung. Ich war dann erst eben verantwortlich für diese Community-Redaktion im Prinzip. Also hatten wir auch schon 10 feste Mitarbeiter. Dahinter stand später ein Unternehmen mit 50 Personen. Und irgendwann hatte ich dann die Stelle des Community-Managers inne.
Die hieß auch schon so?
Die hieß dann auch so, ganz genau. Und mein Vorgänger, der Florian, der vor mir Vorstandsvorsitzender im BVCM auch gewesen ist, der war eben vor mir Community Manager, hat das Unternehmen verlassen und ich habe das dann als derjenige, der so im journalistischen Bereich der Plattform auch am meisten Nutzerkontakt hatte, bin ich dann da so in seine Fußstapfen reingetreten und war dann wirklich so ein ganz klassischer Community Manager in einer öffentlichen Community, habe also eigentlich diese ganze Plattform verantwortet, vom operativen Betrieb über die Vermarktung, aber vor allem dann auch die strategische Weiterentwicklung der Funktionen. Das ist also eine Eigenentwicklung gewesen. Es war eine junge Plattform mit sehr viel Entertainment-Charakter in alle möglichen Richtung und so bin ich dann auch irgendwann zum BVCM gekommen, weil als Community Manager tritt man natürlich dem BVCM bei.
Ganz genau. Genau. Wann war das? Wann ist der gegründet? Seit wann gibt es den?
Wir haben jetzt tatsächlich 7-jähriges gehabt im letzten Jahr. Ja, also hat wirklich schon eine relativ lange Historie. Also als ich eingetreten bin, war der Verband immerhin schon 2,5 Jahre geboren. Ja, ich habe dann recht schnell angefangen, mich in dem Verband so mit dem Thema Berufsbilder und Professionalisierung auseinanderzusetzen und da habe ich dann auch Katharina kennengelernt, die dann irgendwann zu uns stieß und sagte, dass man im Bereich internes Community Management gerne von den externen Community Managern lernen möchte und das miteinander verknüpfen möchte und ob wir da nicht zusammenarbeiten wollen. Das fanden wir total spannend, weil wir direkt erkannt haben, Corporate Community Management ist natürlich auch etwas, was auf jeden Fall in den Bundesverband Community Management hineingehört. Und so haben wir dann seinerzeit angefangen, sehr intensiv mit Qatar und mit Bosch zusammenzuarbeiten und dieses Berufsbild neben unser damals entwickeltes Berufsbild Community Manager, Social Media Manager hatten wir auch noch zu stellen.
Das heißt, Berufsbild, da ist man in der Professionalisierung dann schon ziemlich weit fortgeschritten, kann man sagen. Wenn wir mal so ein bisschen noch zurückspulen, so in der Wahrnehmung, Community Management war, glaube ich, der Begriff, der als zweites da war, nach dem Social Media Management, oder war es umgekehrt? Nee,
vorher.
Community Management war vorher?
Genau. Oder so? Ja. Also auch von der Genese des Verbands war es so, dass im Verband wirklich am Anfang, deswegen heißt er auch Bundesverband Community Management, da waren am Anfang wirklich so die, also Leute wie ich in meiner damaligen Funktion organisiert, also Leute, die proprietäre Plattformen betreut haben. Sing, Gute Frage, sowas wie Stay Blue, evangelisch.de und so weiter. Das waren alles so Gründungsmitglieder des BVCM.
Also es kommt aus einer Zeit, wo es die sozialen Medien in der Verbreitung noch nicht gab.
Genau.
Deswegen war der Begriff zuerst da.
Genau. Ja.
Motor Talk,
genau, ganz wichtig. Bianca, gut, dass du das noch gesagt hast.
Ja, das größte Forum in Deutschland einfach. Ne?
Das heißt, da, wenn man mal guckt, diese Community Manager von damals, wie würdet ihr beschreiben, was haben die getan den ganzen Tag? Klingt das so ein bisschen danach, als ob die sich von der Plattformdefinition, Gestaltung, Entwicklung bis zur Mitgliederbetreuung eigentlich um alles haben kümmern müssen? Also wie sieht so ein Arbeitsalltag von so einem Community Manager zu einer frühen Phase aus?
Also das ist da eine sehr allumfassende Rolle. Ne? Gerade wenn man jetzt so proprietäre Plattformen hat, da geht es dann natürlich auch wirklich um die Weiterentwicklung von Funktionen, was, glaube ich, im Bereich Corporate Community Management vielleicht auch partiell mal zum Einsatz kommt, aber da ist man ja dann ja vor allem, also da nutzt man wie in der IBM Connections oder eine andere große Installation, da geht es dann vielleicht auch mal darum, ein paar Details weiterzuentwickeln, aber bei uns ging es ja wirklich darum, dass wir auch Funktionen, die dann aus vermarktungstechnischer Sicht Formate weiterentwickelt haben und da ging es auch sehr stark um Monetarisierung, um Kundenservice, um effiziente Strukturen. Also das ist im Prinzip, wenn man will, eigentlich der Geschäftsführer einer digitalen Plattform, kann man schon fast sagen, mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, aber das ist dann auch in jedem Unternehmen natürlich wieder ein bisschen anders strukturiert, je nachdem, wo da die Wertschöpfung einfach stattfindet.
Wahrscheinlich auch je nach Einsatzzweck, ob es jetzt eine Community ist, die Produktmarketing macht oder die für Innovation eher gedacht ist oder tatsächlich, was du sagst, die regionale Community klang ja eher wie eine Gemeinschaft ohne kommerziellen Zweck dahinter.
Natürlich erstmal war es das, aber dahinter steckt natürlich schon ein Unternehmen. Also es war am Anfang mal ohne Monetarisierungsabsicht gegründet worden, aber mit steigendem Kostenaufwand auch durch eine Serverinfrastruktur bei 600.000 Nutzern braucht man da schon einiges. Durch die Eigenentwicklung der Software und so weiter ist natürlich irgendwann ein profitorientiertes Unternehmen entstanden, was dann auch gekauft worden ist von einem größeren Medienhaus, wie gesagt. Und da steht dann natürlich schon immer auch die Vermarktung stark im Fokus.
Gut, dann machen wir mal den Schwenk nach innen, in die Unternehmensvier-Wände sozusagen hinein. Internes Community-Management, so in meiner Wahrnehmung, also ein bisschen Historie im Wissensmanagement, da gab es irgendwann mal die Communities of Practice, schon so in den 90er Jahren, so als Wissensgemeinschaften könnte man sagen, die über Abteilungs-Projektgrenzen hinweg sich ausgetauscht haben, Wissen geteilt haben. Und dann eigentlich so mit der sozialen Softwarewelle oder Enterprise 2.0-Welle gab es da nochmal so eine Renaissance, könnte man sagen, des Themas, teilweise auch eine Neuauflage. Wie hat es bei euch angefangen?
Gut, auch im Endeffekt aus der Not heraus. Wir haben, ich glaube, die erste Social Software auf einem Server unterm Schreibtisch installiert gehabt, als kleines U-Boot, weil der Großkonzern sich erst etwas später entschieden hat, diesen Weg einzuschlagen. Das heißt, einer der Geschäftsbereiche hat einfach mal für sich selbst ausprobiert, ob der Einsatz von so einer Software nicht hilfreich sein kann. Damals war das Thema Community Management oder ganz am Anfang auch überhaupt nicht auf der Agenda. Wir hatten dann erst, als das Zentralprojekt oder als ein zentrales Projekt gegründet wurde, um das für Gesamt-Bosch zu evaluieren und die Technologiefrage geklärt war, als angefangen wurde, über Use Cases im Endeffekt, also wirklich konkrete Anwendungsfälle für so ein System, als damit experimentiert wurde und man festgestellt hat, also manche Communities und IBM Connection hat nun mal einfach diese Community-Komponente und vielleicht gehen wir da später noch drauf ein, aber Community ist eigentlich von der Technologie her unabhängig. Auf Connections ist es leider eine sehr starke technische.
Das heißt, was im Dateisystem ein Ordner ist, ist in Connections eine Community.
Ja, so richtig.
Erstmal eine Hülle einfach. Eine
genau, technische. Erstmal.
Oder eine Gruppe in Facebook.
Eine Gruppe in Facebook oder Spaces of Jive. Aber im Endeffekt erstmal eine technische ein technischer Raum. Wir sagen immer tatsächlich, es ist tatsächlich ein Raum, wo sich ein Team trifft und verschiedene Werkzeuge benutzen kann.
Und hat erstmal mit Community, wenn man es übersetzt, Gemeinschaft von Menschen, erstmal nichts zu tun.
Richtig. Und das würde ich auch sauber trennen. Ja? Aber wir haben damals einfach in diesen Communities, also mit diesen konkreten Anwendungsfällen festgestellt, dass manche hervorragend funktionieren und manche ehrlich einfach scheitern. Und haben uns dann gefragt, woran liegt das? Und ich war damals noch gar nicht Teil des Teams. Ich wurde dann angefragt, um mir das mal anzuschauen. Und ich hatte auch selber eine dieser Use Cases hatte ich auf dem System mit Fertigern und in dem fertigungsnahen Bereich. Und ich glaube, unser Thema war damals sehr erfolgreich, bestand aber hauptsächlich auch daraus oder lag daran, dass ich mich persönlich drum gekümmert habe und da sehr, sehr stark involviert und auch dahinterher war. Und das weniger mit meinem Wissen aus externem Community-Management heraus, sondern eher einfach intuitiv, wie geht man mit Menschen um, die in einer neuen Umgebung plötzlich anders arbeiten sollen. So, und aus dieser Use-Case-Phase heraus hatten wir dann eigentlich festgestellt, es braucht diese Rolle, wie auch immer man die nennen will. Wir haben ja heute auf der CeBIT viel diskutiert, ob Manager da überhaupt das richtige Wort ist, weil man kann Menschen nicht managen, sondern nur Zahlen, Daten, Fakten und Prozesse. Das Wort war einfach vorbelegt aus dem Externen heraus, war greifbar. Die Leute haben schnell verstanden, worum es bei dieser Rolle geht. Und wir haben dann einfach dafür gesorgt, dass jeder dieser Use Cases auch so diese Rolle abdeckt und da ein Verantwortlicher sich um das Wohl der Menschen kümmert und natürlich auch um das technische Setup.
Ben hat vorhin schon gesagt, Professionalisierung, Berufsbild. Ihr habt ja kürzlich einen Artikel gehabt in den Manager-Seminare, wo ihr mal dargelegt habt, so der interne Community Manager, glaube ich, in drei Stufen, witzigerweise aus dem Qualitätsmanagement mit den Belts bis zum Black Belt. Was muss der denn so tun und was bringt er ihm bei?
Also vielleicht, um dem nochmal vorzugreifen, für mich ganz persönlich ist Community Management sicher eine Rolle, die ich übernehme. Kann auch ein Beruf sein, den ich Vollzeit ausübe, aber in erster Linie ist es für mich ein Set an Aufgaben und Fähigkeiten, die ich haben muss.
Das heißt, von den 28.000, glaube ich, sind da erwähnt worden im Artikel, Communities, habt nicht irgendwie 28.000 Fulltime-Equivalents Community Manager bei euch?
Nein, definitiv nicht. Also wir haben 5 Vollzeit-Community-Manager, die sich um das Community-Management einer ganzen Geschäftseinheit im Endeffekt kümmern.
Da sprechen wir von wie vielen Leuten ungefähr?
Also wir haben 5 Vollzeit.
Ja, nee, Leute. Ich meine,
so,
eine Geschäftseinheit ist...
Oh, das kann ich so nicht sagen. Also,
eher 1.000, eher 5.000.
Das variiert. Das variiert tatsächlich sehr stark. Kann auch sehr viel größer sein. Ja, also wenn ich die Kollegin Conny Heinke, die auch Mitglied im Bundesverband ist, angucke und die ist für den gesamten Aftermarket zuständig. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter der Aftermarket hat, aber ich würde sagen, ich nagel mich nicht fest, aber locker über 3.000 weltweit. Also wir schauen auf der untersten Stufe. Wir haben ja tatsächlich so Judo-Gürtelfarben verwendet, weil das sehr einprägsam ist und um natürlich auch die Aufgaben mal sauber zu trennen, weil wir bei Community Managern immer von der eierlegenden Wollmilchsau reden. Und die Frage ist natürlich, ist der Fokus eher auf der Moderation oder auf der strategischen Ausrichtung? Um das mal sauber zu trennen, haben wir gesagt, die unterste Stufe ist einfach nur die Rolle, die jemand übernimmt und beinhaltet, oder der Fokus ist auf der Moderation, auf der Rolle des Gärtners. Das heißt, einfach alte Sachen auch mal löschen, mal aussortieren, umsortieren, sich um eine vernünftige Dokumentation zu kümmern, wenn das erforderlich ist in der Community, neue Mitglieder begrüßen und einfach dafür sorgen, dass Kommunikation auch im Fluss bleibt.
Das heißt, es geht auch mit so ein paar Stunden die Woche vielleicht los,
genau,
die man da investiert an Zeit.
Genau. Also es hängt stark von dem Thema ab, das in der Community läuft. Da können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten, dass das doch sehr unterschiedlich ist, was da an Aktivität auch erwartet wird oder was da einfach vorherrscht. Hängt aber natürlich auch an der Community-Größe. Bei Bosch kann jeder eine Community starten und ich zum Beispiel, nehmen wir an, ich hätte jetzt diesen Podcast organisiert und ihr wärt ebenfalls Kollegen von mir, dann hätte ich natürlich kurz eine Community gestartet, um einfach keine E-Mails durchs Unternehmen schicken zu müssen und um vielleicht die Themen, über die wir uns unterhalten, in einem Wiki schon mal einfach zu strukturieren, um den Termin gemeinsam abzustimmen, um vielleicht in Aktivitäten nochmal, wer kümmert sich hier in dieser Besprechung um was, um das nochmal einfach anders zu lösen, als wir schieben da, ich glaube, gefühlte 30 E-Mails durchs Universum oder müssen noch eine halbe Stunde vorher telefonieren.
Das wäre dann eine Community mit einem sehr kurzen Lifecycle.
Ja, richtig. Und die braucht auch keinen Community Manager. Weil da gibt es den Themeneigner, nämlich ich habe ja eingeladen, da muss ich mich auch darum kümmern, dass das funktioniert.
Also das heißt, ihr würdet beide sagen, Community, ihr habt schon von Lifecycle gesprochen, ist doch eher was längerfristiges ist. Vielleicht nicht für immer, aber jetzt nicht 3 Tage lang nur
da. Das kommt eben auf den Begriff an, deswegen habe ich auch gerade das so schelmisch eingefügt. Ich glaube, es gibt halt eine unglaubliche Bandbreite an Communities für die unterschiedlichen Anlässe. Die können 20 Jahre bestehen. Ja, die können, also es gibt ja auch Menschen, die bezeichnen Facebook als Community. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum bei vielen Leuten auch immer noch so vor Augen ist, dass diese Facebook-Dämmerung jedes Jahr wieder aufs Neue droht und sich dieses Netzwerk selbst abschafft, weil das mit den Communities ja auch immer so ist, dass sie einen Lifecycle haben. Da würde ich aber halt sagen, man kann es vielleicht so bezeichnen, das ist vielleicht nicht komplett falsch, aber am Ende des Tages ist es eher eine Kommunikationsinfrastruktur, ja, eine Technologie wie ein IBM Connect mit ganz vielen verschiedenen Funktionen, wo sich dann wieder Communities einfinden können, wo es aber auch Dinge gibt, die über einen Community-Gedanken hinausgehen. Also das ist, glaube ich, immer. Wir haben heute auch schon wieder viel über Definitionen gesprochen, man muss da, glaube ich, immer ganz genau hingucken. Du hast eben ja auch nochmal nachgefragt, was ich damals sozusagen getan habe in meiner Funktion als Community Manager von so einer proprietären, profitorientierten externen Community. Das ist, glaube ich, was komplett anderes als ein interner Community Manager bei Bosch. Da gibt es natürlich Schnittmengen, die sind auch nicht ganz unerheblich, gerade wenn es jetzt um das wirklich um das in der Nutzerinteraktion unterwegs ist, ja. Aber da gibt es eben auch ganz große Unterschiede, die da zum Tragen kommen.
Aber ich mag eure Definition des Community Managers, weil wir haben die 1:1 übernommen. Also was ist eigentlich eine Community? Im Endeffekt ist das eine Gruppe von Menschen mit einem Ziel und daran arbeiten sie. Ja? Ja? Und das wird angestrebt. So. Und das Ziel kann natürlich nach 2 Tagen erreicht sein, weil das Event stattgefunden hat. Ja? Das ist dann natürlich nur ganz kurz und mit nur wenigen Teilnehmern. Kann aber natürlich, wie vorhin angesprochen, die Communities of Practice, wo vielleicht sich einfach ein Wissensmanager zusammenschließen oder Projektleiter sich permanent durchgehend austauschen, kann einfach auch Jahre, Jahrzehnte Bestand haben.
Genau, ja, und so kriegt man auch sowas wie Facebook, glaube ich, sauber einsortiert, weil ich glaube nicht, dass die 1 Milliarde Facebook-Nutzer ein gemeinsames Ziel haben.
Doch, sie kommunizieren.
Jetzt könnte ich ketzerisch sagen, die globale Vernetzung. Ja. Also man kriegt es da rein. Ich bin total bei dir, aber man kriegt es mit der Brechstange in die Definition reingequetscht und deswegen passiert es halt auch, glaube ich, so häufig. Aber am ehesten ist es natürlich so, dass jetzt eine Facebook-Gruppe zum Thema WordPress-SEO, die übrigens glorios ist, nur am Rande, dass das halt eher meiner Definition von Community entspricht als das große ganze Facebook und auch eher eine Dynamik hat, die ich als eine Community-Dynamik begreifen würde.
Ja. Und ich finde, zum Sortieren ist halt interessant, wenn man sagt, Facebook ist ein soziales Netzwerk. Es gibt den Begriff der Enterprise Social Networks, was sowas wie Bosch Connect bei euch zum Beispiel ist. Und dann zu sagen, da drin eine Gruppe ist oder kann sein eine Community. Eine Projekt-Community oder in eurem Fall eine Kunden-Community.
Genau. Und die kann ad hoc gegründet werden. Das kann von jedem einfach gestartet werden. Das kann von jedem auch wieder beendet werden. Wir haben mittlerweile ja 3 Typen von Communities, aktiv, inaktiv und im Archiv sich befindend, weil einfach Themen auch irgendwann abgeschlossen sind. Wir aber sie zur Dokumentation natürlich aufheben, weil es natürlich auch in 5 Jahren noch spannend sein kann, auf Basis welcher Diskussion ist welche Entscheidung gefallen.
Jetzt wurde das Stichwort der Community-Plattformen oder Softwaren schon ein paar Mal gefallen. Ich habe, sei vielleicht auch an der Stelle hingewiesen, BVCM hat einen eigenen Podcast. Wenn man den mal so über die Jahre hinweg verfolgt hat, hat man irgendwie so diese Entwicklung von man hat eigene Plattformen, die man sehr gut gestalten kann, in Richtung sehr viel findet in bestehenden Plattformen wie Facebook statt und man ist so auf Gedeih und Verderb, der auch der Änderungsgeschwindigkeit von Facebook ausgeliefert, gewechselt. Also hat man da einen gewissen Trend, dass man sich mehr jetzt wieder mit Technik beschäftigen muss, weil man die Technik nicht an die eigenen Anforderungen eigentlich anpassen muss, sondern das nimmt, was Facebook bietet?
Das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dass das Thema proprietäre Communities, die man sich selber schafft, eher noch zunehmen wird in den nächsten Jahren, um einfach sich strategischer positionieren zu können als Unternehmen und es halt auch im Bereich Content-Marketing einfach eine sehr, sehr wichtige Daseinsberechtigung hat, also Stichwort User-Generated Content und SEO. Nur das ist eben etwas, was nicht für jedes Unternehmen in Frage kommt. Im Bereich B2B wird es, glaube ich, noch eine lange Reise sein, bis es wirklich eine hohe Relevanz hat, es sei denn, wir sprechen jetzt von, Unternehmen von einer unglaublichen Größe. Aber es ist halt immer so ein Massengedanke, weil natürlich kostet eine proprietäre Community Geld. Ich muss mir eine Technologie einkaufen und ich muss vor allem, wenn das funktionieren soll, einen Beratungsprozess vorne wegschicken, der nicht ganz unkomplex ist, um wirklich ein Community Design zu betreiben und die Community so zu spezifizieren, dass sie meinen Ansprüchen gerecht wird. Und das beschränkt sich dann eben doch auf Unternehmen mit sehr, sehr großen Endkundensegmenten, also Airlines, Banking, Telekommunikation und so weiter. Da haben inzwischen alle großen Player unterschiedliche Community-Ansätze, mit denen die rumexperimentieren. Und viele davon sind auch sehr erfolgsversprechend. Und ich glaube, das wird massiv zunehmen.
Wie sieht das im internen Community-Management aus? Ihr habt euch jetzt für ein IBM-Produkt entschieden. Was würdest du sagen, sind das so wichtige Funktionalitäten? Welche Interaktionen werden damit möglich? Was kommt gut an? Was funktioniert?
Gut, also erstmal bin ich dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Ich sehe viele Unternehmen, die immer noch zweifeln, ob sie ein internes Social Network überhaupt brauchen und was sie damit machen wollen. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns Stand damals für Connections entschieden haben, einfach weil es ist sehr viel mehr als nur ein Enterprise Social Network. Es ist wirklich eine Collaboration-Plattform. Das heißt, man kann dort wirklich unterschiedliche Werkzeuge nutzen, wie ich glaube die bekanntesten Blog, Foren, Wiki und die Status-Updates, die wir von Facebook kennen, die sind einfach da und ich kann das als Standalone-Funktion nutzen für mich. Ich könnte einen persönlichen Blog dort führen oder kann mein eigenes Event über Aktivitäten dort organisieren. Ich kann aber auch eine Community gründen und die Funktionen da drin abbilden. Und das wirklich maßgeschneidert auf die Art, wie ich arbeiten möchte. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen, die uns umtreibt und die uns in den nächsten Jahren wirklich auch beschäftigt und die wir hier auf der CeBIT auch ganz, ganz viel verfolgen. Nämlich, welche Werkzeuge brauchen meine Mitarbeiter, um möglichst effizient ihren Job machen zu können, um zur Wertschöpfung beizutragen, um Mehrwert für das Unternehmen und vor allen Dingen für den Kunden da draußen zu stiften. Und je schneller und je effizienter, oder effizient ist ein furchtbares Wort, finde ich ganz schrecklich, aber je besser ich meinen Job machen kann, umso mehr trage ich direkt zur Wertschöpfung bei. Und wenn ich nun mal einfach im Sales bin und meine Aufgabe ist, mich schnell abzustimmen und ich mache das ganz viel über Status-Updates, dann ist das mein Werkzeug.
Wir haben jetzt hier auf der Enterprise Digital Arena ein paar Mal auch diese Diskussion rund um Management, die Rolle der Manager gehört. Da steckt jetzt auch so ein bisschen dahinter, die Art zusammenzuarbeiten wird sich ändern. Man hört viel von Wechsel von Hierarchie zu einer Netzwerkorganisation. Ich kann mir vorstellen, da muss man ja auch viele Leute mitnehmen, die vielleicht davon noch nicht überzeugt sind, die Facebook noch als Spielzeug ansehen. Wie ist das denn so, wenn so ein Werkzeug in der Organisation dann aufschlägt? Gibt es da auch im Management einige, die begeistert sind, andere, die man eher dauerhaft bearbeiten muss, dass sie irgendwann mal begeistert werden und andere, die eine Abwehrhaltung haben? Wie wird das angenommen?
Ja, also per se geht es ja mal um Menschen und spielt eher eine untergeordnete Rolle, ob der Mensch im beruflichen Kontext unterwegs ist oder im privaten. Das ist tatsächlich etwas, das sehr individuell ist und es gibt einfach Befürworter und einfach auch wirklich Gegner. Ja, wir treffen auch bei uns noch immer Leute, die sagen, das kann der Facebook-affine Praktikant machen oder das ist ja nur zum Chatten und hast du sonst nichts zu tun? Oder wie war das, was habe ich neulich gehört? Arbeitest du noch oder bloggst du schon? Wo man tatsächlich mit solchen Plattitüden auch abgefertigt wird. Es gibt aber auch Leute, die das als wirklich sehr mächtiges oder sehr, sehr wertvolles Instrument und Werkzeug nutzen, die einfach sehen, dass sie Mehrwert dadurch schaffen können, indem sie zum Beispiel tatsächlich aus ihrem Tagesgeschäft bloggen, um völlig hierarchieübergreifend die Möglichkeit zu haben, mit ihrem ganzen Bereich ins Gespräch zu kommen, um wirklich den Dialog auch zu suchen, um die Ideen und die Gedanken der Mitarbeiter zu hören, um Stimmungen wahrzunehmen. Weil ich glaube, je höher man kommt, desto weniger sieht man tatsächlich noch, was auf den unteren Ebenen passiert. Und das ist einfach eine Möglichkeit, um Dialogbereitschaft zu signalisieren und sie auch zu nutzen, wenn es angenommen wird. So, natürlich muss ich dazu sagen, kommen auch wir aus der klassischen Hierarchie. Und es ist nicht üblich, dass man, wenn man einen der Geschäftsführer sieht oder trifft, dass man den anspricht, dass man auf ihn zugeht und sich mit ihm austauscht, wie es einem gerade geht. Das findet so natürlich auch eher nicht statt. Das heißt, das muss gelernt werden, das muss auch gewollt werden, das muss stark signalisiert werden und natürlich müssen auch die Leute befähigt werden, damit adäquat umzugehen. Ich glaube, Kulturen in Unternehmen helfen dort, leisten dort sehr, sehr wertvolle Arbeit, aber es ist eine völlig andere Art der Kommunikation. Und es ist eben nicht so, dass ich bei meinem Chef zum Appell antrete und mir sagen lasse, was heute meine Aufgabe ist, sondern durch die Vielschichtigkeit und Komplexität der Aufgaben, ich einfach nicht nur diese eine Aufgabe, sondern x Aufgaben habe, die vielleicht in unterschiedlichen Communities laufen, die vielleicht auch immer noch per E-Mail laufen oder im Meeting oder im direkten Kontakt mit meinen Kollegen. Das heißt, um das beherrschen zu können, ja, braucht es ein gewisses Training, Enabling, die Befähigung, dass die Leute in der Lage sind, dort mitzumachen und das auch zu tun.
Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln. Du hast vorhin im Panel, als wir diskutiert haben, nochmal so das Beispiel gebracht, dass eine Community für dich erstmal nichts mit digital zu tun hat, sondern vornehmlich auch im echten Leben funktioniert.
Ja.
Jetzt hast du gerade von Effizienz gesprochen und ich bin ja immer so ein total effizienzgetriebener Mensch und ich mache mir eigentlich, wenn ich beruflich irgendwas tue, immer Gedanken, was bringt mir das eigentlich? Deswegen ist eine Messe oder ein Stammtisch, wo ich mich irgendwie austausche, ist immer für mich so ein bisschen schwierig, auch wenn ich weiß, dass ich das halt irgendwie brauche. Aber ich frage mich halt immer, okay, was war jetzt der ganz konkrete Nutzen von einem gewissen Event?
Ja.
Jetzt hast du gerade irgendwie nochmal darauf hingewiesen, arbeitest du noch oder bloggst du schon?
Ja.
Also dieses Rumkokettieren mit einer sinnlosen Bloggerei. Ich bin vor 3 Wochen in Berlin gewesen, auf unserem Stammtisch Berlin. Gloriose Veranstaltung, immer sehr voll, also Social Media und Community Stammtisch. Und da bin ich dann hin und habe einen Gin Tonic getrunken und mich sehr gut mit allen möglichen Leuten unterhalten. Und danach bin ich mit dem Florian ins Taxi gestiegen, zum Hotel zurückgefahren. Und da habe ich gesagt, dass unabhängig davon, dass ich da sehr viele halb private Gespräche geführt habe und einfach eine gute Zeit hatte und einen leckeren Gin Tonic, ich mit 2 Leuten innerhalb von 2 mal 10 Minuten mir ein Wissen aufgebaut habe zu 2 sehr konkreten Fragestellungen, die ich im Hinterkopf habe, die mich ansonsten wahrscheinlich 3 Tage gekostet hätten. Ja, weil ich dieses Thema einfach für mich auf eine ganz andere Art und Weise hätte erschließen müssen.
Ja,
ja, und das ist, glaube ich, dann häufig etwas, was wir nicht sichtbar machen können. Also dieses ganze Thema Wertschöpfungsmessung, gerade im digitalen Raum, da fehlen uns manchmal einfach noch fehlt uns auch die Kreativität, so etwas dann irgendwie in eine Metrik reinzubekommen und damit zu arbeiten und das, was wir da tun, zu rechtfertigen. Dass das funktioniert, wissen wir alle. Wir haben 1000 Beispiele im Hinterkopf.
Ich glaube, nicht sichtbar ist ein Aspekt und auch nicht planbar. Also man spricht ja von diesem,
genau,
Serendipity-Effekt, ja, oder glücklicher Zufall. Ich gehe dahin und es kann sein, ich habe diese 2 Gespräche nicht oder ich habe sie. Und ich brauche, glaube ich, erstmal die Erfahrung, dass im Schnitt immer was dabei rumkommt. Ich kann es halt nicht planen und darauf muss ich vertrauen.
Ja, und das eine, ich wende mich mit einer zielgerichteten Frage an Leute, wo ich entweder weiß, dass sie helfen können oder ich versuche es halt mal. Oder ich nehme aus diesen Gesprächen erst 2, 3, 4 Tage später etwas mit, weil mir plötzlich eine Fragestellung begegnet und ich kann mich auf das zurückbeziehen, was da in dem Gespräch durch Zufall entstanden ist. Also das geht in alle Richtungen.
Ich habe den Seitenblick auf die Uhr, ihr müsst gleich in euer nächstes Panel rein. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zwischen 2 Panels in den Podcast reinzuschlüpfen. Herzlichen Dank.
Hat Spaß gemacht, danke.
Ja,
sehr schön.
Total gerne.
Und danke auch nochmal an Ragnar und Microsoft, die ja mit Yammer auch eine Plattform im Einsatz haben, die man für Community Management verwenden kann. Wer da Interesse hat, wir machen den Link dazu einfach in die Shownotes. Danke euch, viel Spaß noch.
Gerne, tschüss.
Ja, ich bin zurück von der CeBIT und habe gerade auch den Teil mit Kater und Ben geschnitten für den Podcast und dachte mir, es macht Sinn, mit meinem Kollegen, dem Benedikt, nochmal zu sprechen, weil der war letztes Jahr bei uns der Projektleiter des Benchlearning-Projekts internes Community Management. Und da gibt es ja auch nochmal viel interessante Erkenntnisse zum Thema Community Management. Passt also gut zum Podcast. Und Benedikt hat auch gerade Zeit gehabt. Jetzt haben wir uns hier mal hingesetzt. Grüß dich erstmal.
Hallo.
Ja, du hast letztes Jahr dieses Projekt, Benchlearning-Projekt, internes Community Management geleitet, BLP15 als Abkürzung oder Hashtag. Was ist ein Benchlearning-Projekt überhaupt für die Leute, die das noch nie gehört haben?
Ja, Benchlearning-Projekt im Gegensatz zum Benchmarking ist ein Projekt, was längerfristig ausgerichtet ist. Also es geht nicht um eine punktuelle Analyse, Abgleich von Kennzahlen unternehmensübergreifend, sondern über einen längerfristigen Austausch zu einem Thema. Das heißt, wir haben nicht diesen Zahlenfokus und eine längerfristige Perspektive. Und das Benchlearning-Projekt internes Community Management 2015, das war ein Projekt von Anfang bis zum Oktober 2015.
Okay, Anfang heißt Januar?
Genau. Januar bis Oktober. Da waren dabei Audi, Bosch, Continental, die Deutsche Post, DHL Group, Henkel war dabei, Siemens Healthcare, Deutsche Telekom und VW. Ja, das hat sich so aufgesplittet, das Projekt, dass wir gesagt haben, wir haben 5 Präsenztermine, an denen wir uns austauschen zu unterschiedlichen Thematiken, Teilaspekten im Bereich internes Community Management. Und diese unterschiedlichen Teilaspekte, die haben wir beim Kickoff, haben wir die festgelegt. also wo zu den Themen, wo wir uns austauschen wollen. Und das waren drei Themen. Das eine war Community-Ansatz, also wie wird das Thema überhaupt in den unterschiedlichen Unternehmen gesehen und definiert. Da gab es durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Das zweite Thema war dann Community-Kennzahlen und Erfolgsmessung. Also wie kann ich den Erfolg einer Community messen? Sehr interessantes Thema. Das dritte Thema war dann Change Management und kultureller Wandel. Also wie kann ich die Nutzung von Communities in den Arbeitsalltag auch stärker verankern? Wie
kann ich die Stammorganisationen dazu bewegen, community-basiert zu arbeiten?
Ganz genau, ganz genau.
Und jetzt sagst du drei Themen, aber fünf Termine. Wie passt das zusammen?
Genau, also das hat sich wie folgt zusammengesetzt. Also wir hatten, wie gesagt, einen Kickoff, wo die Teilnehmer sich erstmal kennengelernt haben, kurz vorgestellt haben, wie der aktuelle Stand bei denen ist. Dann beim Kickoff haben wir diese drei Feldbesuch-Schwerpunktthemen identifiziert und definiert, zu denen wir uns dann an den drei folgenden Terminen, die dann bei Bosch in Stuttgart, bei Volkswagen in Wolfsburg und bei der Deutschen Telekom und der Deutschen Post DHL Group in Bonn stattgefunden haben. Diese drei Termine waren 1:1 Mapping mit den Themen. Es gab noch einen zusätzlichen Termin, einen Abschlussworkshop, wo wir zum einen den sogenannten Benchlearning-Bericht, sage ich gleich noch was zu, sozusagen finalisiert haben. Das ist ein öffentliches Artefakt und auch das weitere Vorgehen für 2016 besprochen haben.
So, Projektende schon eine Weile her, du hast ein bisschen Distanz dazu. Was ist so aus deiner Sicht die Management-Summary oder was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die in dem Projekt gewonnen worden sind?
Also die wichtigsten Erkenntnisse aus meiner Sicht, am besten guckt man sich da die drei entlang der drei Schwerpunktthemen an. Also das erste Schwerpunktthema war ja das Thema Community-Ansatz. Da war ein Kernaspekt, dass es sich nicht um reine Online-Aktivitäten häufig handelt, sondern dass in den meisten Fällen es eigentlich eine Kombination 50-50% von Offline- und Online-Aktivitäten ist. Also dass es immer eine Kopplung ist virtueller und physischer Aktivitäten.
Das nicht wie im E-Learning, nicht nur virtuell, sondern Blended Learning meist der richtige Ansatz ist.
Genau, das war so eine der wesentlichen Haupterkenntnisse in dem Bereich Community-Ansatz. Das Zweite, wo ich denke, das war wichtig, dass die Community-Manager auch viel Unterstützung brauchen, gerade am Anfang, weil die häufig zwar sehr affin sind und solche Themen voranbringen wollen, aber häufig trotzdem noch weiterhin Unterstützung brauchen, zum Beispiel durch Schulung, aber auch ganz situativ und auf den Einzelfall bezogen Coaching- und Beratungsangebote, dass die halt nicht alleine stehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass für die Aufgaben eines Community Managers intern im Unternehmen häufig wenig Ressource vorhanden ist. Also es ist häufig eine Sache, die neben der eigentlichen Arbeit noch gestemmt werden muss. Und da bedarf es einfach einer gewissen Unterstützung auch.
Vielleicht ähnlich wie im Projektmanagement, wo es auch nicht mit einer Schulung getan ist, sondern man auch kontinuierlich Hilfestellung braucht, bis man mal Profi-Projektmanager ist.
Ganz genau, ganz genau.
Und ein dritter Aspekt?
Neben dem Thema Community-Ansatz bei Kennzahlen und Erfolgsmessungen war ein ganz konkretes Beispiel, dass man idealerweise direkt auch an der Zielsetzung ansetzt, also nicht nachträglich irgendwas messt um des Messens willen, sondern bei der Zielsetzung der Community sagt, was wollen wir eigentlich erreichen und daran auch die Erfolgsmessung anknüpft.
Heißt auch, dass die Community überhaupt mal ihr Ziel sozusagen selber spezifizieren muss.
Ganz genau, dass es darum geht, sich erstmal zu überlegen, was will ich denn? Denn Communities werden häufig so gesehen, dass man dort drin eigentlich alles Mögliche machen kann an Zusammenarbeit. Das ist einfach eine Plattform ist oder ein Modell, um Zusammenarbeit zu organisieren. Und da habe ich halt unterschiedliche Zielsetzungen auch. Dementsprechend unterschiedliche Arten, wie man Erfolg dann auch definieren oder messen kann. Weitere interessante Erkenntnis aus dem Bereich kultureller Wandel war, dass es um Aufbrechen auch von Routinen, von Arbeitsweisen geht und dass es halt nicht von heute auf morgen geschieht. Insbesondere ist hier wichtig, dass man Mitarbeiter und auch Community Manager am Anfang, in der Anfangsphase nicht überfordert. Dass man halt nicht Routinen, die man bis jetzt eingeschleift hat, im Arbeitsalltag komplett über Bord wirft und alles nur noch zum Beispiel in der Community macht oder Community-basiert. Dass man da in kleinen Schritten die Leute auch befähigt, die Arbeitsroutinen und Arbeitsweisen zu ändern.
Wenn jetzt da einer ein bisschen tiefer einsteigen will, du hast schon einen Bericht erwähnt, was sind denn so die Quellen, wo man sich schlau machen kann, was ist veröffentlicht worden?
Genau, also wir haben zum einen, gibt es einen öffentlich zugänglichen Benchlearning-Bericht, den findet man bei uns auf SlideShare. Dann hatten wir auf der NoTech Ende 2015 das Projekt auf der NoTech vorgestellt. Da haben wir so einen Videomitschnitt in unserem YouTube-Kanal Und genau, so eine kurze Projektübersicht, und dort sind auch nochmal die ganzen Links sichtbar, haben wir in unserem Cognion-Wiki.
Bei Abschluss, die Teilnehmer haben gesagt, sie würden das gerne dieses Jahr fortsetzen. Also es gibt ein Benchlearning-Projekt 2016, vielleicht da schon ein kleiner Spoiler dann auf den Abschluss. Was sind da die Themen, die festgelegt worden sind, die Schwerpunktthemen?
Ja, also 2016 haben wir gesagt, das Thema internes Community Manager als Rahmenthema wollen wir eigentlich weiter vertiefen und haben da jetzt in dem ersten Kickoff, den haben wir schon gehabt und haben da auch schon mal die drei Schwerpunktthemen definiert für 2016. Das ist einmal das Thema Create a Movement. Also das heißt, das setzt eigentlich an dem Thema Change Management und kultureller Wandel. Also wie kann ich das in die Organisation bringen? Das zweite Thema ist Digital Leadership. Also wie sieht die Rolle einer Führungskraft aus, beziehungsweise inwieweit sind Community Manager Führungskräfte? Und das dritte Thema ist interkulturelles Community Management. Also welche Aspekte muss ich beachten, wenn ich Communities standortübergreifend und länderübergreifend aufsetze?
Sehr gut. Wenn das interessiert, gibt es bestimmt im Herbst dann auch wieder einen Abschlussbericht dazu.
Genau, so sieht's aus. Also gleiche Modus wie letztes Jahr. Wir planen da auch wieder mit einem öffentlichen Bericht mit den wesentlichen Erkenntnissen.
Sehr gut. Dann danke dir für die Zeit. Und dann lassen wir jetzt die Teilnehmer nochmal zu Wort kommen. Da wird die erste wieder die Katha sein. Die haben wir heute schon mal gehört. Danke dir erstmal, Benedikt. Ciao.
Tschüss.
Ja, hallo. Also ich bin Katharina von Bosch. Ich bin dort im Geschäftsbereich Diesel Systems zuständig für das Thema digitale Transformation und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema Community Management, das heißt Community-basiertes Arbeiten, Working Out Loud. Wie habe ich das Bench-Learning-Projekt erlebt? Als sehr, sehr spannend. Wir haben fast das ganze Jahr zusammen verbracht. Wir haben ja die Vorbereitung letztes Jahr schon begonnen. Einige der Firmen kannte ich vorher, einige der Firmenvertreter bisher noch nicht. Es waren wirklich super Treffen. Es hat echt viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend, auch ganz konkret an Themen zu arbeiten, die verschiedenen Perspektiven zu hören. Wie gehen die anderen Firmen vor? Mit welchen Mechanismen, Templates arbeiten die? Mit welchen Systemen? Auf welche Probleme treffen sie? Auf welche Chancen? Und dann wirklich ganz konkret auch mal ins Detail runterzugehen, was läuft gut, was läuft schlecht. Das sind normalerweise Informationen, die man selten bekommt, die man selten im Internet findet, die auf Konferenzen auch sehr ungern benannt werden. Und wo wir aber jetzt das ganze Jahr über wirklich die Chance hatten, uns da einfach sehr offen auszutauschen. Das war auch mein Key-Learning. Ich kenne bisher nur Benchmarks, die beruhen für mich bisher oder haben bisher immer für mich eher auf Zahlen, Daten, Fakten beruht, wo verglichen wird, wer macht was und wie. Und hier hatten wir jetzt einfach die Chance, wirklich mal tief ins Detail runterzugehen, aus verschiedenen Perspektiven uns die Themen anzuschauen und auch gemeinsam daran zu arbeiten, voneinander zu lernen, voneinander Good Practice in Form von Templates auch zu übernehmen und uns selbst damit einfach weiterzubringen. Also für mich eine ganz tolle Erfahrung und ich hoffe, dass Bosch sich weiter in solchen Themen engagiert und auch weiter bereit ist, damit mitzuarbeiten. Danke.
Besonders interessant und also direkt verwertbar für mich auch sind die unterschiedlichen Methoden und auch Change-Maßnahmen, die ich hier gehört habe. Also das fand ich auch sehr gut. Für mich war eine Fülle von Good Practices und Best Practices dabei, bei denen man nochmal nachfragen konnte und so wirklich viel mitnehmen konnte in diesem Bench-Learning-Projekt für Vorgehensweisen im Change und in der Enabling, im Enabling in der Organisation. Da kann ich nur sagen, vielen Dank an die Organisatoren.
Also ich bin Oliver Juncker. Ich bin bei Bosch verantwortlich für das Early Adopter Network. Das ist eine Community im Kontext des Projekts Next Generation Workplace. Ich bin da Community Manager und bin Corporate Community Manager bei Bosch in meiner Rolle. Bin ich auch hier in dem Benchlearning Projekt unterwegs gewesen. Wie habe ich das Projekt erlebt? Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht so gut gefallen? Sehr gut gefallen hat mir die Zusammenarbeit in dem Projekt. Ähnlich wie bei Katharina, also dass wir in einem geschützten Raum gemeinsam Informationen miteinander austauschen konnten, die sonst nicht so üblich sind. Das habe ich als sehr bereichernd erlebt. Einfach die Offenheit und die Transparenz in diesem Umfeld. Es gibt fast nichts, was mir nicht gut gefallen, eigentlich nichts, was mir nicht gut gefallen hätte. Was nehme ich für mich mit? Ich nehme für mich mit im Wesentlichen, dass Benchlearning im Unterschied zu Benchmarking, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit ist, die eigene Position zu bestimmen, in einem geschützten Raum, in einem guten Raum zum Austausch mit anderen geeignet ist. Und dass man eben über das reine Positionieren hinweg auch lernt, wie die anderen mit einer Change-Management-Thematik umgehen und das eben in einem klassischen Benchmarking nicht möglich ist, wo man ja immer nur sieht, die anderen stehen da, wir stehen hier, man aber nicht so richtig sieht, was tun die denn, um dahin zu kommen. Das fand ich besonders interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Organisationen, egal welcher Größenordnung, mit diesem Programm umgehen und mit dieser Herausforderung umgehen.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, was ich wirklich spannend fand. Wir haben das ganze Jahr über wirklich nicht über das Geschäft geredet. Also wir haben nicht über Geschäftskennzahlen uns ausgetauscht, wir haben nicht über businessrelevante Prozesse geredet. Das heißt, ich glaube, viele der Befürchtungen, die zumindest in meiner Organisation am Anfang da waren, wenn wir uns so tief in die Karten schauen lassen, sind überhaupt nicht eingetreten, weil das scheint euch jetzt alle nicht interessiert zu haben. Und das muss ich sagen, ist was, das ich echt begrüße, weil wir reden alle über das gleiche Thema. Wir gehen alle ähnlich vor, was mich sehr beruhigt, weil sonst würden wir vielleicht auch einfach was falsch machen, wenn wir rechts abbiegen und ihr geht alle links. Das muss ich sagen, ist was, das wir vielleicht einfach noch stärker hervorheben sollten. Es ging wirklich in keinster Weise um irgendwelche Internas oder um irgendwelche geschäftsrelevanten Themen, die wir nicht teilen dürfen. Und deshalb war es einfach sehr, sehr angenehm, in unseren Firmen, mit unseren unterschiedlichen Kulturen, mit unseren auch unterschiedlichen Herangehensweisen immer über das gleiche Thema zu reden und da wirklich voneinander zu lernen und zu gucken, wer macht das wie und was kann ich vielleicht adaptieren, um dadurch Zeit zu sparen, um Good Practices einfach schon zu übernehmen und um das Rad nicht permanent neu zu erfinden. Danke. Ich denke, so viel von Bosch.
Ja, mein Name ist Harald Schirmer. Ich komme von der Continental AG in der Abteilung Talent Management und Organizational Development. Draußen würde man wahrscheinlich eher sagen, als eine HRD-Abteilung angesiedelt in der Corporate, in der Hauptverwaltung. Und ich bin mit den letzten fast ein Jahr außerordentlich zufrieden. Also ich habe unglaublich tolles Engagement erlebt. Ich finde die sehr agile Begleitung, die wir hier erlebt haben, eigentlich richtig gut. Also es gab immer tolle Konzepte, tolle Ideen, wie wir es machen können. Und wenn es dann mal eine bessere Idee gab, dann haben wir auch die bessere Idee genommen. Also das finde ich etwas, was sehr, sehr gut empfunden wird. Wir reden da immer von Lernbegleitung im Moment. Ich glaube, das haben wir hier sehr, sehr gut erfahren. Es gibt einen klaren Plan, aber man kann auch davon abweichen. Die Workshops selber, auch die digitale Zusammenarbeit ist etwas, was ich öfter in auch digitalen Themen vermisse. Ich habe hier auch eine Technik erlebt, sage ich jetzt mal, die zum einen hands-on, aber zum anderen auf einem sehr, sehr hohen Niveau gelaufen ist. Das finde ich sehr, sehr gut, dass man das wirklich auch lebt, worum es hier eigentlich die ganze Zeit geht. Also wir hatten auch eine Community, in der wir uns ausgetauscht haben, in der wir auch wirklich die Inhalte geteilt haben, in der auch alle irgendwo mitgearbeitet haben. Also Walk the Talk ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, ob was wirklich ernst gemeint ist. Und das hat hier wirklich sehr gut funktioniert. Was ein wichtiger Teil ist auch natürlich, ist immer das Outcome, die Zusammenfassung. Die finde ich exzellent. Einerseits in dem Gesamtbericht, in dem Heft, das ihr auch rausgebt. Andererseits natürlich auch in der digitalen Form. Es ist immer zeitnah, sehr, sehr schnell das Ganze reingekommen. Also zeitnah so, dass es teilweise währenddem wir darüber gesprochen haben, schon online war. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Thema. Co-Creation auch erlebt in der Form, dass wir wirklich gemeinschaftlich etwas erarbeitet haben, was dann auch für jeden, denke ich, sofort auch nutzbar war. Wichtig ist in dem Zusammenhang vielleicht auch mal die Gastgeberrolle zu benennen, sowohl einerseits die Räumlichkeiten, in denen wir jetzt gerade hier sind, also auch die Verpflegung und das ganze soziale Umfeld, das hat einfach richtig eingeladen, hier wirklich gerne zu sein, auch gerne länger zu sein oder früher zu kommen oder so, weil es einfach richtig gut gepasst hat. Und das gleichzeitig auch an alle Firmen, die uns ja eingeladen und gehostet haben, fand ich auch richtig gut. Wir waren ja quasi bei jedem Treffen an einem anderen Ort, bei einer anderen Firma eingeladen. Das hat uns richtig gute, spannende Einblicke gegeben, nicht nur jetzt in die Ergebnisse der Firmen, sondern auch, wo entstehen die, in welchem Umfeld entstehen die, und ja, also auch mal in Deutschland so ein bisschen rumzukommen und mal bei Firmen reinschauen zu können, zu denen man normalerweise keinen Zutritt hat, war wirklich eine tolle Erfahrung in der Richtung. Und parallel dazu gab es natürlich auch das, was ich jetzt bezeichnen würde, weil wir gerade mit MOOCs und Social Learning sprechen. Ich glaube, das, was hier passiert ist, ist Social Classroom Learning. Also es ist auf der einen Seite sehr frei, es ist sehr, sehr viel Social, also sehr viel Netzwerken nebenbei. Wir haben uns zwischenzeitlich mit vielen Leuten immer wieder ausgetauscht, aber es gab auch das Classroom, also man hat sich physikalisch getroffen und das Verhältnis fand ich unglaublich bereichernd. Und es ist was glaube ich, sehr, sehr zukunftstragfähig ist, dass man eben diesen tollen Eisberg so weit aus dem Wasser raushebt, dass da der wertvolle Teil größer wird, aber der soziale Teil sichtbar positiv auch wirkt. Also das finde ich ein ganz tolles Ergebnis. Was müssen wir besser machen? Fällt mir nichts ein. War einfach richtig gut. Vielen Dank und jederzeit gerne wieder.
Ja, wer bin ich? Mein Name ist Fee von der Deutschen Post DHL. Meinen Kollegen, den Daniel Pankatz, habe ich heute leider nicht mitnehmen können. Ich spreche heute stellvertretend für uns beide und für das Unternehmen. Ich bin Community und Collaboration Manager bei uns in der internen Kommunikation. Auch Daniel ist im selben Team. Wie habe ich das Projekt erlebt? Prinzipiell, nein, wir sind sehr, sehr beeindruckt. Also wir können definitiv sagen, dass wir nach den ganzen Meetings dieses Jahr und auch den Sessions auch heute sagen können, dass wir sehr viel mitgenommen haben, dass es eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen ist. Aufgrund der Tatsache, die auch schon mehrfach erwähnt worden ist, es ist ein sehr transparenter und vor allen Dingen sehr vertrauensvoller Austausch gewesen. Jeder war bereit, eben auch tatsächlich viel beizutragen. Eben so ein sehr, sehr transparenter Austausch, der eben für gewöhnlich nicht so stattfindet und vielleicht auch aufgrund des Status auch von dem Thema Community Management momentan hier in dem Land auch noch so möglich ist und von uns deswegen auch so weit nach vorne getrieben wird. Ich glaube auch, dass was sehr, sehr wichtig für mich persönlich ist, dass wir das auch, wenn es geht, weiter fortführen, weil ich habe auch das hier als Kanal genutzt. Wenn wir Ideen hatten, die bei uns im Team entstanden sind, die bei uns im Unternehmen entstanden sind, haben wir auch gerne das genutzt, um diese hier dann mit verschiedenen Protagonisten auch zurückzuspielen, um zu hören, was sind die Reaktionen von den Experten, die hier sitzen, weil hier sitzen Leute, die tatsächlich auch sich die Finger selbst schmutzig gemacht haben. Hier spricht, kommt viel Praxiserfahrung raus, von der wir selbst auch profitieren können. Und nur dadurch, dass wir auch im Rahmen des Bench Learnings, wo Lernen im Mittelpunkt steht, nicht nur die Unterschiede sehen können, die aufgezeigt werden, sondern tatsächlich auch verstehen, können wir tatsächlich auch identifizieren, was ist jetzt für uns anwendbar, was funktioniert bei uns oder was könnte funktionieren und kann auch getestet werden, weil wir tatsächlich dann auch nachvollziehen können, was dann bei der tatsächlichen Anwendung von den Ideen, die dahinter stehen, noch passiert ist, passiert sein könnte und was für Hindernisse dabei entstehen können. Das ist das, was uns am meisten jetzt tatsächlich weitergeholfen haben. Ich glaube, ich habe einen flüssigen Übergang tatsächlich schon gemacht, sowas nehmen wir mit. Das ist das, was für uns am wichtigsten war. Gerade für die Zukunft, wie gesagt, hoffe ich, dass wir noch, gerade was unsere eigenen Ergebnisse angeht, wir haben ja auch viel vor, das zurückspielen können in diese Gruppe hinein und auch um zu hören, okay, und auch zu zeigen, das ist das, was hier gemeinsam auch entwickelt wurde, das sind Ideen, die hier entstanden sind in diesen Räumen, um auch zu zeigen, das ist etwas, was nicht einfach nur bei uns entstanden ist und auch eine gewisse Dankbarkeit natürlich herrscht und auch hoffen, dass wir das natürlich noch fortsetzen können und auch weiter nach vorne bringen können. Dankeschön.
Okay, mein Name ist Judith Braun von der Deutschen Telekom. Ich kümmere mich um die Community Management Manager auf unserem Enterprise Social Network, bin also eine Art Ober-Community Manager auf strategischer Ebene. Das Projekt war geprägt, fand ich, von sehr netten, intensiven und vor allem auch inspirierendem Austausch. Man hat nun, finde ich, ein besseres Gefühl dafür, wo man selbst steht. Und das, finde ich, ist gerade bei so einer jungen Disziplin wie Corporate Community Management, das im Gegensatz zu dem externen Community Management ja doch noch eher so am Anfang steht, extrem wichtig. Ich finde es auch gut eben, dass man für sich selbst dann innerhalb des eigenen Konzerns einerseits stolz reintragen kann, wo man Vorreiter ist, aber andererseits eben auch gut mal einen Finger in die Wunde legen kann, wo man sagen kann, also da haben wir auch noch Lücken auf unserer Landkarte. Das fand ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Aspekt. Was ich darüber hinaus noch mitnehme, ist vor allem auch dieser ein bisschen so seitenmäßige Aspekt des Working Out Loud. Aber ich finde, es hat sich eben auch immer mehr herausgestellt, dass gutes Community Management auf dem Enterprise Social Network auch ohne nicht funktioniert und habe deswegen auch den konkreten Plan, das bei der Telekom auch noch weiter voranzutreiben. Und last but not least freue ich mich auch sehr über das zusätzliche Futter für unser Playbook. Und werde das, sobald es natürlich fertig ist, ganz im Sinne der Community auch euch allen zur Verfügung stehen. Bitte darum Entschuldigung, dass das jetzt noch nicht der Fall ist, aber sobald es da ist, werde ich es natürlich mit allen teilen. Ja, vielen Dank.
Ja, wer bin ich? Mein Name ist René Kurfürst. Ich komme von dem Bereich der Telekom Training, also der Teil der Deutschen Telekom, der sich mit dem Thema der Weiterbildung beschäftigt. Da habe ich das Benchlearning erlebt. Ich habe ja jetzt leider nur die letzte Veranstaltung erlebt und diese anderthalb Tage haben irgendwie dafür gesorgt, dass ich mir am liebsten in den hinteren Teil meines Körpers beißen würde, dass ich den Anfang davon verpasst habe, weil ich das hier einfach eine sehr kreative, sehr inspirierende Stimmung finde. Damit komme ich auch quasi zu dem, was ich mitnehme. Ich habe mir jetzt in den letzten anderthalb Tagen eine riesige Liste von Ideen und Gedanken aufgeschrieben und ich finde das immer so ein sehr positives Erlebnis oder Ergebnis für so eine Veranstaltung, wenn man quasi permanent die ganze Zeit da sitzt und über Dinge nachdenkt und einem neue Ideen aus dem Kopf fallen und von daher nehme ich diese Liste mit und versuche da mal einen Großteil davon in nächster Zeit irgendwie ans Laufen zu bringen. Und ja, bedanke mich, dass ich heute zum Abschluss zumindest hier sein durfte und hoffe auf weitere solch spannende Themen und Veranstaltungen.
Learning-Format sehr schätze, ist der Blick über den eigenen Tellerrand und über die eigenen Begrenzungen hinaus sehen zu können, wie es in anderen Unternehmen läuft. Letztlich handelt es sich um eine sehr moderne Form der Weiterbildung, finde ich. Eine präsenzorientierte Veranstaltung unter der Einbeziehung von Medien. Also auch da guckt man über den Tellerrand hinaus. Ja, einfach so Weiterbildung, wie sie 2015 sein soll. Das Benchlearning-Programm und die Idee, denke ich, lebt von der Auswahl der Personen. Es handelt sich um Vertreter aus Unternehmen, die sehr erfahren sind, sicherlich sich im bildlichen Sinne schon die eine oder andere blutige Nase geholt haben, und davon profitiert der Erfahrungsaustausch natürlich unglaublich, und das führt zu sehr authentischen Darstellungen der Geschichten, Vorgehensweisen, Praktiken, die sich in Unternehmen finden lassen, die sich finden lassen, wenn man sich eben mit neuen Technologien beschäftigt, mit Dingen, die gerade erst im Entstehen sind und bei denen man erst in Umrissen erkennen kann, wo es langfristig hingeht, und gleichzeitig aber eben lernen muss, wie man solche Veränderungen erfolgreich begleiten kann.
Ja, mein Name ist Claudia Meyer. Ich komme von Siemens Healthcare. Wir sind ja seit dem vergangenen Jahr eine eigenständige Einheit innerhalb der Siemens AG. Ich leite derzeit das Team Internet and Supporting Applications bei uns im Healthcare Headquarter. Und für uns ist das ganze Thema interne Zusammenarbeit immens wichtig, da sich die Märkte des Unternehmens extrem verändern. Ihr wisst selber, in jedem Land ist für das Thema Gesundheit eigentlich immer weniger Geld vorhanden, während auf der anderen Seite die Patientenzahlen steigen. Und dem muss ein Unternehmen wie das unsere mit entsprechenden Angeboten, und ich rede nicht nur von Produkten, begegnen. Und da ist es sehr wichtig, dass wir innovativ sehr stark sind, und da sehen wir eine ganz, ganz wichtige Rolle in der virtuellen internen Zusammenarbeit. Wie habe ich das Projekt hier erlebt? Als extrem inspirierend. Ich habe hier Kolleginnen und Kollegen aus anderen internationalen Unternehmen kennengelernt, die ich für ihren Mut, für ihren Drive in der Umsetzung dieses Themas extrem bewundere, und wo ich mich bedanken möchte, dass wir etliches mitnehmen durften durch den offenen Austausch, durch den intensiven Austausch. Und ich fand es auch super klasse, dass wir eben hier gemeinsam unsere Erfahrungen zusammengebracht haben und gemeinsam Dinge erarbeitet haben, auf die wir alle jetzt dann in der Zukunft aufsetzen können und die wir weiterentwickeln können. Ja, Key Learnings. Ich kannte bislang Benchlearning-Projekte auch überhaupt nicht. Benchmark war natürlich ein Begriff, für wen ist es das nicht? Aber eben gerade hier sich mit anderen auf einer freundschaftlichen Basis vergleichen zu können und austauschen zu können und eben halt auch kritische Punkte anzusprechen, das hat mir immens weitergeholfen. Und ja, ich freue mich jetzt darauf, das mit ins Unternehmen reinzutragen, was ich im Übrigen auch schon zwischenzeitlich gemacht habe, und gehe mit sehr vielen neuen Ideen und auch schon Initiativen hier raus.
Hallo, ich bin Johanna Wolf. Ich arbeite bei Henkel im Team Digital Communications. Ich habe im Frühjahr von Daniel erfahren, dass es dieses Projekt gibt, Benchlearning, und war total begeistert und auch ganz happy, dass ich noch teilnehmen durfte, weil ich so ein bisschen später eingestiegen bin. Fand die Methode, die für mich auch Premiere war, super cool. Also jederzeit wieder, kann ich echt empfehlen. Fand die Größe der Gruppe optimal, also so, dass man jeden persönlich kennenlernen konnte. Die Auswahl der Teilnehmer, also auch andere Unternehmen, die international unterwegs sind, super, weil man einfach einen vergleichbaren Arbeitskontext hat, ähnliche Herausforderungen auch mit weltweitem Rollout und einer bestimmten Komplexität. War ein bisschen eine Herausforderung, weil wir parallel auch an einem Konzept und Projekt gearbeitet haben unter hohem Zeitdruck. Trotzdem aktiv zu sein in der Gruppe. Ich habe jetzt für mich so mitgenommen, wertvolle Kontakte, bin so an einem Punkt, wo ich gesehen habe, also insbesondere die ersten zwei Themen, Grundsätze von Community Management und auch Erfolgsmessung waren so zwei Themen, die halt super relevant waren, auch für mich in der Praxis, und die mich weiter beschäftigen, also wo ich gerne auch weiter mich austauschen würde und auch gerne Dinge vertiefen würde, weil die halt für uns eine hohe Praxisrelevanz haben. Und ja, würde mich freuen, wenn es noch in irgendeiner Weise ja eine Fortführung findet, in welchem Rahmen auch immer, denke ich, werden wir noch diskutieren heute. Und wollte mich bei allen Teilnehmern bedanken für die Offenheit, auch für das Vertrauen, das man ineinander haben konnte, dass Unterlagen auch und Materialien einfach auch nur in dem Kreise bleiben. Das war mir halt sehr wichtig, weil es viele, viele Konferenzen gibt auch zu dem Thema, wo man einfach Hunderte an Menschen trifft, aber wo man einfach nicht so diese vertrauensvolle Atmosphäre hat und wo man letztlich auch einfach nur so ein paar Buzzwords oft austauscht und an der Oberfläche bleibt. Und so richtig viel lernen tut man da meistens nicht. Und das habe ich hier halt anders erfahren, dass ich wirklich inhaltlich das Gefühl hatte, ich habe gelernt und kann auch anderen offen erzählen, wo wir Herausforderungen sehen oder wo wir Dinge wie gelöst haben und habe auch das Vertrauen, dass das eben einfach im Teilnehmerkreis bleibt. Also da vielen Dank an alle Teilnehmer und auch vielen Dank an die Moderatoren, an Simon und Benedikt. Fand ich auch eine super Begleitung. Ich glaube auch, das hätte ohne euch nicht so gut funktioniert, wenn man hin und wieder dann doch so einen kleinen Stups braucht und eine Deadline hier, Deadline da, damit Dinge auch finalisiert werden und zustande kommen. Also ich denke, ohne euch wären wir da zwischendurch so hin und wieder mal versandet und hätten uns auseinanderdividiert. Deswegen also herzliches Dankeschön auch an euch.
Ja, mein Name ist Holger Behrens. Ich bin hier als Teilnehmer von der Volkswagen AG. Bin wie meine anderen Kollegen auch tätig in der Konzern-IT. Wir sind da verantwortlich für unser unternehmensinternes soziales Netzwerk. Und verantwortlich zum einen in technischer Hinsicht, klar. Das ist einfach unsere klassische Rolle in der IT. Wir sind aber auch verantwortlich in fachlicher Hinsicht. Und das heißt, dieses relativ neue Thema Social Collaboration in unser Unternehmen zu tragen, was für viele Mitarbeiter wirklich neu ist. Da stehen wir das ein ums andere Mal vor Herausforderungen, wo wir eben noch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten hier in diesem Projekt mitmachen und da haben wir eine ganze Menge herausgezogen. Wir haben hier über einen längeren Zeitraum, das erste Mal haben wir uns, glaube ich, getroffen im Januar, war, glaube ich, der Kickoff. Jetzt haben wir Oktober und wir haben uns über diesen langen Zeitraum getroffen in einem relativ konstanten Umfeld von Personen. Einige kannte man vorher schon, einige kannte ich noch nicht. Und in diesem Zeitraum hat sich dann eben ein starkes Vertrauensverhältnis entwickelt und man wusste, man kann hier einfach offen über die Herausforderungen, die jeder von uns irgendwo hat, diskutieren und man kann sich da das Feedback holen von den anderen Unternehmen. Und was schön war, dass der Fokus hier beim Benchlearning nicht auf dem Vergleich lag, wer ist hier der Klassenprimus und wo stehen die anderen und wo müssen wir uns einsortieren, sondern wirklich auf dem Learning. Das war super. Wir hatten 4, 5 Termine und nach jedem Termin konnte ich nach Hause gehen und habe Impulse mitgenommen, was wir anders machen können, was wir besser machen können, was wir zusätzlich machen können. Und das ist einfach, das ist super. Davon haben wir unglaublich profitiert bei Volkswagen und hoffe, dass wir in Zukunft weiter im Austausch bleiben und auch von dem, wo wir jetzt profitiert haben, auch wieder was zurückgeben können hier.
Ja, ich bin Ines Baranowski, ebenfalls von Volkswagen, auch im gleichen Team wie Holger tätig. Und für mich war das Benchlearning auch eine komplett neue Form des Austauschens und Lernens. Ich persönlich fand es am stärksten, wenn wir uns wirklich in einer Gruppe ausgetauscht haben und vielleicht auch mal diskutiert haben über verschiedene Methoden. Was klappt in welchem Unternehmen, was klappt vielleicht nicht? Wir haben alle ähnliche Probleme am Anfang und das war total super. Wir konnten von den Großen lernen, die schon einige Schritte voraus waren, aber es hat jedes Unternehmen eigene Ideen mitgebracht und neue Ideen und Impulse und es war ganz wertvoll, was jeder Einzelne beigetragen hat. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass wir uns im Laufe der Zeit so kennengelernt haben und uns vor allen Dingen auch gemeinsam über die erfolgreichen Meilensteine des anderen freuen konnten. Wenn jemand einen großen Schritt vorausgemacht hat, vielleicht auch einen kleinen, aber dafür sehr wertvollen Schritt, dann konnten wir das alle zusammen feiern, uns freuen und da war keinerlei Konkurrenzgedanke oder ähnliches. Und insofern kann ich dieses Format einfach nur weiterempfehlen. Ich fand es ganz toll.